Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats. Langfristiger Vermögensaufbau ist kein Luxus, sondern für jeden von uns machbar und essentiell, um unser Leben so zu gestalten, wie wir es leben wollen, so wie wir es leben können. Und das gelingt auch, indem wir uns nicht verstellen müssen, sondern indem wir eine Strategie finden, die zu uns passt, sagt mein heutiger Gast. Und damit herzlich willkommen zu Campus Beats, deinem Business Update. Heute sprechen wir über Geld. Mein Name ist Andrea Peters und ihr wisst, ich nehme da gar kein Blatt vom Mund, was die Zahlen angeht. Und das Schöne ist, wir alle können lernen, es genauso zu machen, wie wir unser Geld, unser Einkommen, unser Mindset vielleicht so auf die Sprünge helfen können, dass es irgendwie klappt mit dem Geld. Die ersten Schritte dazu und herzlichen Glückwunsch machst du jetzt gerade, denn wie dein ganz eigener Financial Lifestyle Code aussieht, wie du ihn entschlüsselst, das hören wir jetzt von meinem heutigen Gast, Professor Dr. Andreas Hacketal. Hi Andrea, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, darüber zu reden und in der Tat unseren Hörern zu helfen, vielleicht den einen oder anderen Impuls mitzunehmen, wie man mit Geld besser umgeht.
Dein Buch heißt nämlich genau so, wie ich gerade auch schon anmoderiert habe, Dein Financial Lifestyle Code. Stressfrei sparen, smart investieren und finanziell unabhängig leben. Andreas, das ist für mich, wenn ich das so höre, dieser Dreiklang, ne? Zu schön, um wahr zu sein. Aber das gelingt wirklich?
Oh ja, das ist ein ambitioniertes Versprechen. Aber ich denke, und ich rede ja aus nicht ganz unberufenem Munde, dass ich hier das Beste aus der Forschung, das Beste aus meinen eigenen Erfahrungen, und du kannst dir vorstellen, ich werde von vielen Menschen gefragt, hey, sag mal, Andreas, wie soll ich das mit dem Geld machen, zusammengepackt habe in, und man muss schon die einzelnen Worte auseinandernehmen, fange ich mal mit dem Code an, das ist ein sehr konkretes Ergebnis, was man bekommt, wenn man durchgeht, für sich selbst. Ja, es sind insgesamt 5 Teile und bei jedem Teil schreibe ich am Ende das, was ich gelernt habe, für mich selbst auf in einen Code. Das ist natürlich kein Zahlencode, es sind konkrete Worte, aber das kann ich dann nehmen und mir einen Spiegel kleben oder sagen, okay, das nehme ich mir genau so vor und wenn ich das umsetze, dann bin ich geneigt zu sagen, ja, dann lässt sich das Versprechen einlösen. Lass mich noch was zu dem Dein und Lifestyle sagen. Dein heißt, das ist kein Ratgeber für Allgemeines, wo man lernt Finanzwissen, wie funktionieren Börsen, Aktien und so weiter. Offen gestanden, fragt ChatGPT, kriegst du perfekte Antwort. Also ich muss hier keine Fachfragen beantworten, sondern es geht darum, bei dir anzufangen und bei deinem Lifestyle. Wie möchtest du später leben? Wie lebst du derzeit? Und wie schaffst du den Sprung von dem einen aufs andere? Und das geht nur individuell und das geht nur persönlich. Und deswegen ist das Buch ein sehr persönlicher Ratgeber, der bei dir anfängt. Gar nicht bei Geld, sondern wo willst du hin? Und damit endet auch bei dir, nämlich psychologisch, was sind deine persönlichen Hürden, wenn du jetzt sagst, okay, hier hängt es am Spiegel, das möchte ich machen, aber irgendwie klappt es trotzdem nicht. Also welche Hacks auf Neudeutsch kann man auch noch mitgeben?
Du bist Profi auf dem Gebiet der Finanzen heute. Du bist Professor für Finanzen am House of Finance der Frankfurter Goethe-Uni. Du hast in den USA studiert. Du wurdest mehrfach als Prof des Jahres ausgezeichnet. Wie geil ist das denn? Aber du hast eben in deinem Buch auch 11 Forschern Raum gegeben, die den Nobelpreis für Wirtschaft erhalten haben. Und bevor wir tiefer in diese Hacks gehen, Andreas, möchte ich erstmal fragen, wie war denn dein Mindset, jetzt so rückblickend gesehen, psychologisch auch, ne? Bevor du dieser Finanzprofi wurdest, also wie hast du auf Geld geblickt?
Oh, das ist eine schöne Frage, weil finde ich gerade vorbereitet. Wie habe ich zu welchem Zeitpunkt? Also als ich noch jung war, da war, ich glaube, meine Ambition, ich habe BWL studiert, ja, in Frankfurt und in den USA und ich glaube, ich wollte viel Geld machen. Deswegen habe ich auch 8 Jahre in einer Beratungsgesellschaft gearbeitet und viel gearbeitet, viel gelernt, aber dann auch festgestellt tatsächlich, dass dieser Lifestyle, viel Reisen, immer für andere arbeiten, das nonstop, das nicht mein persönlicher ist, ja, auch wenn man dabei viel Geld verdienen kann. Das heißt, ich habe dann festgestellt, die Universitätswelt mit Forschung, vor allem mit Selbstbestimmung und die Sachen machen, die man wirklich wichtig findet, das ist grandios. Und auch wenn man man verdient ordentlich, ja, aber wenn man doch nicht so viel verdient, vielleicht wie in der freien Wirtschaft. Und das war mein, ich glaube, die erste ganz, ganz wichtige Entscheidung, meinen Lifestyle zu ändern und zu sagen, ich möchte lehren, ich möchte forschen, möchte langfristige Sachen machen, die mir wirklich wichtig sind. Und das Geld ist mir insofern wichtig, dass ich genau diesen Lifestyle dann auch finanzieren kann. Wir wollten Kinder haben, wir haben auch 4 Kinder großgezogen, die sind ja selbst am Studieren größtenteils. Das heißt, ich denke, mein Mindset am Anfang war, einen Plan zu haben zu meinem Lifestyle. Ja, das soll solide sein, aber ich brauche nicht das eigene Haus. Wir wohnen zur Miete. Die Kinder sollen eine gute Ausbildung haben und das möchte ich mir absichern. Und das ist sehr, sehr kompatibel mit dem Gehalt, mit dem Beamtenlaufbahn. Und darüber hinaus noch ein paar sonstige Sachen zu machen, um noch weiteren Spaß zu haben. Ja, sehr wohl. Also ich glaube, das kann ich tatsächlich mit Fug und Recht behaupten, viel darüber nachgedacht. Die Umsetzung kam mit der Zeit, je mehr ich mich mit dem Thema Finanzen beschäftige und mit den Grundprinzipien und auch mit mir selbst, wo ich denn selbst vielleicht dann das noch an die 1:1 übersetze. Und das hat tatsächlich über die letzten 20 Jahre kumuliert, zu sagen, okay, jetzt schreibe ich ein Buch darüber, weil ich glaube, ich habe hier was zu sagen. Nicht nur zu meiner eigenen Person, sondern zu all dem, was ich gelernt habe in der Zeit.
Okay, was ich da raushöre, ist was ganz Wichtiges auch. Du gehst das Thema Finanzen so an, dass du erstmal fragst, wer möchte ich sein, wie möchte ich leben und justierst dann dein Leben daraufhin. Also du hast eine Basis für Finanzentscheidungen, die ganz aus dir selbst heraus entstanden ist.
Ja, also rund um das Thema Finanzen, da gibt es so viele Mythen und Vorstellungen, ganze Industrie. Also Finanzbildung ist ja immens wichtig, aber wenn man fragt, was genau ist damit gemeint und was brauchen die Leute, dann ist das schon gar nicht mehr so einfach zu beantworten. Also mit den Mythen auch ein bisschen aufräumen. Man muss kein Experte sein zu Finanzmärkten, man muss keine Bilanzen lesen, man muss nicht die Fachsprache der BWL der Märkte verstehen. Das ist alles nicht wichtig, ja, sondern was wichtig ist, ist sich selbst zu verstehen und natürlich dann noch die Grundregeln zu beherzigen. Die sind aber sehr schnell erklärt. Das ist 1 von 5 Kapiteln. Die anderen Kapitel, da geht es um einen selbst, weil das Wichtige und das Zentrale, sonst kann ich nicht navigieren. Strategie heißt ja, von jetzt auf ein gewünschtes Ziel zu kommen und da muss ich das jetzt kennen und das Ziel kennen. Das kann nur ich, das kann kein Finanzberater mir erklären. Also ich möchte die ganz wichtige Botschaft rüberbringen, du bist dein Finanzexperte. Das bisschen Finanzwissen, was du brauchst, lass dir von anderen nichts einreden. Das ist schnell gelernt und wenn du es nicht willst, nicht verstehst, dann gibt's auch Partner. Kapitel 4, welche Partner sollst du holen, auf welche kannst du vertrauen. Aber das Wichtigste ist zu verstehen, wo willst du hin und wo stehst du. Ja? Und dieses wo stehst du ist auch nicht so trivial, deswegen gibt es da viele Handreichungen im Buch, um festzustellen, mein Big Picture, was habe ich denn derzeit? Wie viel verdiene ich wirklich? Wie viel gebe ich aus? Sowas ganz Banales wie eine Sparquote. Wie viel lege ich im Monat zurück? Das ist ein immens wichtiger Hebel langfristig. Und dann ganz nach vorne auch echt anspruchsvoll zu fragen, wie viel Geld brauche ich denn in 10, in 15 Jahren? Welchen Lifestyle möchte ich leben? Und das so abzuklopfen, dass da eine Antwort rauskommt, die nicht aus Instagram kommt, sondern die aus dem Herzen kommt und sagen, naja, also eigentlich ist toll. Je mehr ist immer besser. Aber wie viel brauche ich realistisch? Für mehr muss ich auch viel arbeiten, ja. Also was ist realistisch? Wie viel brauche ich? Und dann handelt das Buch darum, wie komme ich von dem, was ich heute habe und zu wissen. Und Menschen haben mehr, als sie glauben. Ja, dazu vielleicht noch mehr. Ja, also da gibt's so ein paar versteckte Vermögensgegenstände. Und wie viel brauche ich und wie komme ich da am besten hin? Darum geht's. Das ist genau dein Lifestyle-Code.
Hast du einen Tipp vielleicht für Leute, die herausfinden möchten, wo möchte ich sein, wie möchte ich mein Leben gestalten, wie sie diese ersten Schritte überhaupt angehen können?
Ja, klar, klar. Also erstens ist das Ganze auch dynamisch. Das hört sich jetzt so an, als könnte man herausfinden durch in sich hineinhorchen, da steckt irgendwie ein Kern drin und weiß ich, wer ich bin und wer ich sein will. Das ist super dynamisch. Ja. Also das mag sich im Zeitablauf auch ändern. Man lernt dazu, man kriegt neue Inspirationen. Wo wir übrigens schon bei einer wichtigen Quelle sind, um herauszufinden, was will ich. Das war für mich, wenn ich das hinzufügen darf, ist nur ein Beispiel. Aber ich kenne es von anderen auch, die vor so einer Weichenstellung waren. Soll ich jetzt in die eine Richtung, bei mir Beratung oder Uni gehen? Und ich habe mir die Leute angeschaut, die 10, 20 Jahre länger schon in diesem jeweiligen Job sind. Ja. Also die Entscheidung so getroffen haben. Natürlich sind das andere Persönlichkeiten, aber trotzdem, wenn ich mit denen spreche und sage, wie gefällt euch das und ihr kennt mich auch ein bisschen, gibt mir Ratschlag. Aber letztlich war die Frage, möchte ich so leben wie die? Ja. Und da stelle ich fest, bei dem einen, das ruft nicht bei mir, das ist nicht, wirkt nicht attraktiv, unabhängig von den Personen, sondern deren Lifestyle. Aber bei dem anderen, und ich habe vorhin das Wort Freiheit so rausgegriffen, das war mir so immens wichtig, der konnte entscheiden, was er wonach er forscht, was er in Lehre macht, hatte einfach viel Inspiration in seinem Umfeld. Das war für mich, das waren die Trigger, die positiven sagen, okay, so möchte ich sein. Jetzt lass mich aber, das ist ein genereller Rat, aber ganz konkret in dem Buch, ja, ist ja die Frage, wie gehe ich das an? Das ist das Kapitel 1, was möchtest du? Und dann sage ich, also ein paar Sachen sind einfach festgestellt, deine Persönlichkeit. Die bewegt sich zwar noch, aber da gibt's natürlich Psychologen, psychologische Studien und dann gibt's die Big Five. Also inwieweit bist du denn emotional stabil? Inwieweit bist du gewissenhaft? Inwieweit bist du extravertiert? Das sind 3 von 5. Da gibt's Fragebogen, da hast du schon mal einen ersten Brigitte-Test, hätte man früher gesagt. Ja, also du machst einen kleinen Test, kannst auch ausführlicher machen, dann siehst du schon mal, okay, wo stehe ich denn ungefähr? Und dann erkläre ich, dass bestimmte Lifestyles eben besser oder schlechter zu Profilen passen. Ja, das ist ein Schritt. Und das zweite ist, ich stelle im ganzen Buch, das ganze Buch, ich habe 7 meiner Freunde und Bekannte reingepackt. Ja, und zwar sind die prototypisch für bestimmte Lifestyles. Die eine Person macht Fire, also die sagt, ich habe genug vom Arbeit, ich möchte schon mit 40 höre ich mehr oder minder auf. Das ist natürlich ganz anderer Financial Lifestyle. Dann habe ich jemand, der war mal Controller und hat dann Philosophie und Theologie studiert und ist jetzt voll auf dem Achtsamkeitstrip. Er ist so happy. Ja, und dann habe ich den Investmentbanker, der verdient mehrere Millionen im Jahr. Ich weiß nicht, ob er happy ist, aber der ist halt total auf Performance getrimmt und Hedonismus. Er ist klug genug, um zu wissen, was er tut. Also gehe ich mal davon aus, das ist sein gewünschter Lifestyle. So breit kann das sein und die Inspiration möchte ich in dem Buch auch geben. Sagen, schau mal, hier sind 7 verschiedene Prototypen für Lifestyle. Schau mal an, welcher mehr ruft nach dir. Und wenn du das zusammenpackst mit deiner Persönlichkeit, dann siehst du schon mal, ey, das passt überhaupt nicht. Und wenn du sagst, Hedonismus ist, ich möchte konsumieren, immer mehr konsumieren, gibt's halt auch vieles. Sag, hey, das macht dich wirklich, überleg mal wirklich, ob du der Typ bist oder die Typin oder ob nicht was anderes viel naheliegender ist. Und mach dir Gedanken. Das ist auch eine lange Aufgabe. Ich glaube, ich setze hier ein paar Impulse, die sagen, okay, brauche ich wirklich so viel Geld oder sind mir nicht andere Sachen wichtiger? Ja. Denn es ist immer ein Trade-off.
Ja, also ich habe das natürlich auch mir überlegt, so wer bin ich denn von diesen Persona, die du da beschreibst? Und ja, Überraschung, ich bin halt die Redakteurin, die Journalistin, weißt du, auch die du da beschreibst. Und das war für mich aber auch nochmal Anreiz zu überlegen, bin ich das denn wirklich? Oder ist es gerade für mich sehr einfach, diese Schublade aufzumachen, mich selber da reinzustecken? So, ne? Und dann habe ich mir nochmal überlegt, nee, ich habe mich irgendwann dazu entschieden, ja, ich möchte viel Geld verdienen in einer kürzeren Zeit, um auch viel frei zu haben. Und ich darf mir erlauben, Geschäftsfrau und Journalistin zu sein. Ja, also ich darf diese beiden für mich fast gegensätzlichen Charaktere, warum auch immer, darf ich dennoch zusammenbringen. Ja, ich hatte immer so die Vorstellung, Journalisten müssen super neutral sein und auch was irgendwie Geld und Finanzen angeht. Nein, ich darf auch für mich einstehen, wenn es um Honorarverhandlungen oder sowas geht. Ja, und in einem deiner Kapitel beschreibst du, warum wir beim Denken so leicht abbiegen. Auch gar nicht mal so uninteressant, wenn es dabei geht, zu gucken, welche Persona bin ich denn, oder?
Absolut, das setzt genau darauf auf. Also es gibt in der Wissenschaft wahnsinnig viel zu Behavioral Finance. Den Begriff haben wahrscheinlich die meisten schon gehört. Verhaltensökonomie. Weil wir festgestellt haben, dass das, was wir in vielen Büchern und Modellen schreiben, nämlich, dass die Menschen völlig rational sind, ein Excel-Sheet im Kopf haben, mit anderen Worten, ja, und einen vollständigen Plan, wohin sie wollen, ihre Präferenzen sind, alles ist klar. Ja, dann muss ich nur noch rechnen. Und das dann auch umsetzen, weil ich mache es im eigenen Interesse. Schaut man in die Empirie an und Kahneman, Tversky, all die großen Nobelpreisträger sagen, hey, die Menschen sind nicht rational im Sinne von, dass sie nur das machen, was ihnen selbst nützt. Sie wissen manchmal gar nicht, was sie wollen. Also wir müssen müssen dort ansetzen, wo wir mit normalen Menschen sprechen. Und da gibt es alle möglichen Verzerrungen. Aber letztlich, hey, das ist das normale Menschtun. Ich meine, Prokrastination, wer kennt das nicht? Ja, oder ich habe jetzt keine Lust drauf. Oder komm, dann esse ich halt das Stückchen noch oder trink das Gläschen Wein noch mehr. Und bei Finanz ist es natürlich ähnlich. Viele wissen, was zu tun ist, aber dann, ich habe doch diesen heißen Tipp oder ich habe Angst, was zu verpassen. Und da gibt's eben so viele Muster. Und der erste Schritt ist zu sagen, wie verletzlich bin ich oder anfällig bin ich für Muster? Und da sind diese Persönlichkeitsmerkmale. Und zum einen ist gewissenhaft. Gewissenhafte Menschen sind weniger anfällig. Aber trotzdem, jeder ist auf seine Art und Weise anfällig. Und zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht alle 300 Muster kennen. Es gibt ein paar und da lächle ich in mich hinein, hey, das kenne ich. Und das Buch versucht im 5. Teil dann eben zu sagen, okay, hier sind aus der Literatur, nicht nur Wissenschaft, sondern aus der Praxis. Hier sind 20 Tipps. Guck mal, welche 3, 4 Tipps sind für dich besonders wertvoll und dann probier es halt mal aus. Ja? Also du hast einen Plan und der ist in deinem eigenen Interesse und wir sind alle so, kein Problem, du bist nicht special und musst dich dafür auch nicht schämen. Aber nimm mal 3 Tipps raus und versuch die mal durchzuziehen.
Ja, war das Buch für dich auch so ein Grund, dass du, ich sag mal, die Nobelpreisträger auch mal einfach ansprechen konntest darauf oder hattet ihr gar keinen direkten Kontakt? Also wie viel Neugier war bei dir selber auch dahinter, das anzugehen?
Sehr viel. Allerdings bei den Nobelpreisträgern, einige davon leben nicht mehr und die haben das, was sie sagen wollten, in hervorragender Weise gesagt. Also da gab es nicht mehr so zu viel zu hinterfragen. Weißt du, die Idee mit den Nobelpreisträgern mal deutlich zu machen. Ich schreibe hier ein Buch, ich komme aus der Wissenschaft, aber ich mache für die Leserinnen und Leser die Übersetzungsleistung. Ich weiß nicht, ob ich noch die zusätzliche Glaubwürdigkeit brauche, aber es ist schon schön zu sagen, guck mal, ich habe hier nicht Sachen erfunden. Ja, ich bin Übersetzer von, und schau mal, es ist nicht einer, häufig sie so im Internet, ja, Nobelpreis wissen und dann kommt Markowitz. Sag, hey, Markowitz war 50er Jahre, das ist, ja, der hat die von Diversifikation gesprochen, aber das würde man niemals 1:1 anwenden, weil da kommen ganz komische Ergebnisse raus. Deswegen, es sind 11, die relevant sind und ich sag dir sogar, wo ich sie in welchem Kapitel einsetze, ohne dass ich da explizit darauf verweise und irgendwelche Modelle zeige. Das Ganze, das Buch hat keine einzige Formel. Ja, also ich möchte, dass Leserinnen und Leser vertrauen sagen, okay, der Hacketal, der beschäftigt lange Zeit damit, der erfindet hier nicht was Neues, sondern der setzt mich auf die Schultern von Giganten, wie es so schön heißt, und das sind die Giganten. Ja, und da beschreibe ich am Ende auf 4 Seiten, was sie gesagt haben und wie ich das übersetze und in ein Gesamtsystem bringe. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Also ich glaube, Finanzen, wenn man sie für sich regeln möchte, mit dem Ziel, nennen es finanzielle Unabhängigkeit, seine Ziele zu erreichen, so zu leben, wie man möchte, erfordern einerseits, dass man bei sich selbst anfängt, weil das ist ja das eigene Leben. Ja, und die Finanzen sind die andere Seite der Medaille meines Lebens. Die beiden hängen zusammen und deswegen muss ich mein Leben kennen und eine Vorstellung habe. Und das Zweite ist, ich muss es systematisch angehen. Zu sagen, ich mache jetzt mal einen ETF-Sparplan auf, ist gut. Und zu lernen, wie das geht, ist auch gut. Aber wie viel soll denn da reingehen? Wie viel kann und muss ich sparen? Wie viel habe ich insgesamt? Wie riskant bin ich aufgestellt? Was sind meine größten Risiken, die ich habe oder Gefahren? Aber auch, was sind meine wirksamsten Stellhebel? Und zu sagen, das sind hier die drei, das müssen nicht 17, überhaupt nicht. Es geht um Verdichtung. Ja? Und um zu sagen, das fußt auf einem sehr sicheren wissenschaftlichen Fundament, was ich en Detail gar nicht kennen muss, aber ich weiß, das ist so. Und dann picke ich mir die 3 Sachen raus, die für mich persönlich erfolgversprechend sind. Also die Kombination aus riesenwissenschaftlichen Fundus, 11 Nobelpreisträger, aktuelle Forschung. Ich habe tatsächlich Forschungspapiere, die jetzt gerade entstanden sind, auch mit reingenommen, weil sie spannend sind. Und dann die Übertragung, was heißt das für mich? Und dann wird es super praxisorientiert und anwendbar. Diesen Spagat hinzubekommen, das ist das Ziel. Und das habe ich auch gelernt dabei. Und das war tatsächlich eine große, weil du hast ja gefragt, was ich selbst gelernt habe. Ich habe gelernt, dass es Bücherbände voll gibt in der Wissenschaft. Und so ein bisschen Elfenbeinturm ist da nun mal. Dann, wenn man sich fragt und rüttelt, was bleibt dafür übrig für den Menschen da draußen, der sagt, okay, jetzt hier habe ich hier eine Riesenbibliothek, was sagt mir das? Dann ist das gar nicht so klar. Da gibt es Modelle, die alles Mögliche optimieren, aber die sagen mir nichts. Und diese Übersetzungsleistung, das würde ich für mich in Anspruch nehmen. Das ist so die eigentliche Leistung. Und sowas habe ich davor noch nicht gelesen. Und das war der Antrieb zu sein, da muss ich das Buch schreiben.
Dein Buch heißt Dein Financial Lifestyle Code. Stressfrei sparen, smart investieren und finanziell unabhängig leben. Und Andreas, du bist außerdem am Start, wenn es auch heißt, das Finanzministerium mal zu beraten oder so oder den Studierenden Tipps zu geben. Und ich bin natürlich neugierig darauf, hast du, wenn du mit den Leuten so redest und die probieren mal diese Tipps auch aus und so, hast du da schon echt Leben mit verändert oder angestoßen zu verändern, wo du sagst, okay, vorher war es so und am Ende hat sich das irgendwie getan und das ist auch das, was mich persönlich antreibt, das zu sehen?
Ja, ich denke schon. Jetzt hast du Finanzministerium, das wäre jetzt der ganz große Hebel. Ja, also in der Tat dadurch, dass ich schon so lange auf dem Gebiet unterwegs bin und wir haben viel dazu geschrieben und es ist auch gerade bei dem Thema Personal Finance, also private Finanzen, der Anspruch, dass man die Forschungsergebnisse weitergibt, nicht nur in Buchform, sondern eben auch an Aufsicht, an Politik. Und das macht viel Freude. Das heißt, ich darf dann in Fachbeiräten sitzen und dann just zu diesem Thema referieren, neueste Forschungsergebnisse mitteilen und dann, auch wenn es jetzt um Rentenreform Formen gibt. Ich meine, das machen viele, aber wie eben immer aus der Sicht der Menschen und wie sie entscheiden. Ich glaube, das ist ein bestimmter Beitrag. Und da hoffe ich doch, dass ich bei politischen Entscheiderinnen und Entscheidern so, ich hatte gerade, darf ich vielleicht sagen, vor 2 Wochen einen Podcast gemacht mit der Bundesbank zusammen gegenüber dem politischen Berlin. Da saßen Leute aus dem Bundeskanzleramt, aus den Ministerien. Wir haben gesagt, okay, man kann über Rentenreform, Produkt ABC denken, aber bitte nicht vergessen, wie nimmt man die Leute mit und wie schafft man die richtigen Leute, die können und wollen, zu adressieren und wie kriegt man die Prokrastination weg, wie kriegt man sie zum Handeln. Das ist mindestens genauso wichtig, die Erfahrung sammelt man aus anderen Ländern. Also das ist zum Beispiel ein Beitrag in die Richtung. Was jetzt die Individuen anbelangt, ja, da könnte ich jetzt von den 7 Bekannten sprechen, mit denen ich natürlich auch darüber sprach und die mich sprachen. Und das Buch zeigt ja auf, woher sie kommen, was ich empfehle und wie sie dann danach besser dastehen. Bei Studierenden, klar, bei Studierenden ist es vor allen Dingen die Aufgabe, die sich damit interessieren und dann sagen, ja, Gitarre, Krypto und S&P jetzt oder doch lieber dort. Also die Anlagetipps, tatsächlich die Anlagetipps, hey, ich habe keine Glaskugel, aber ich kann dir die eigentlich wichtigen Fragen beantworten und die heißen, du als Studierender, der vielleicht schon parallel arbeitet, aber bald wahrscheinlich einen gut dotierten Job hat, weißt du, deine persönliche Bilanz besteht jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, vielleicht hast du das Glück und hast schon ein paar 100 oder 1.000 Euro angespart, aber du bist reich, weil dein zukünftiges Arbeitseinkommen, dein Humankapital dich reich bescheren wird und das hat heute einen Wert. Du bist ganz klar, du kannst dich nicht verkaufen, glücklicherweise, aber das hat einen Wert, ja, der ist da, der ist nur noch nicht ausgezahlt, aber damit kannst du arbeiten. Das heißt, wenn man auf die Bilanzen der Studierenden schaut, dann sind die Millionäre. Können auch nicht drauf zugreifen, aber irgendwann schon. Und das hat eine Auswirkung darauf, wie sie jetzt ihr Geld anlegen können. Wenn denn der Großteil ihres Vermögens sicher ist, nämlich das zukünftige Arbeitseinkommen, dann können die volle ins Risiko gehen. Das ist zum Beispiel eine ganz platte Empfehlung, die ich mache, die ich auch meinen Beamtenkollegen mache, die nämlich auch sehr sicher sind mit ihrem Arbeitseinkommen, zu sagen, ihr könnt viel mehr Risiko aufnehmen, ja, als Kolleginnen, die selbstständig sind oder als andere Arbeitnehmer, die wahrscheinlich keinen sicheren Job haben oder in einer riskanteren Branche sind. Das sind so Einsichten, die ich nur bekomme, wenn ich auf die Gesamtperspektive schaue. Und ich glaube, durch solche Einsichten, davon gibt es eine ganze Reihe, da fällt häufiger der Groschen, als wenn ich sage, überleg doch mal diesen oder jenen ETF. Das ist ja nicht wirklich, das macht nicht den Unterschied, sondern es geht um diese Perspektive. Oh ja, stimmt. Also, ich bin eigentlich größtenteils sicher und die gesetzliche Rente ist auch sicher, nicht in ihrer Höhe, aber sie ist vom Charakter sicher. Das heißt, ich bin ja wie eine Bank und dann lege ich mein Geld dann noch auf die Bank und ist alles sicher. Bin ich wirklich so ein konservativer, ängstlicher Typ? Nee, bin ich nicht. Ich kann schon Risiko gehen, ich kann mit meinen paar tausend Euro, vielleicht sind es so ein paar, voll ins Risiko gehen, weil insgesamt von meinem Gesamtvermögen ist es so ein kleiner Teil, dass ich insgesamt noch immer sicher bin, auch wenn ich hier ein bisschen ins Feuer gehe.
Sehr schön. Also langfristiger Vermögensaufbau ist kein Luxus. Die Gründe dafür habt ihr ansatzweise heute hier bei Campus Beats im Podcast gehört und das Buch ist erschienen, natürlich, ihr wisst, im Campus Verlag. Wie ihr drankommt und wo es den Podcast gibt, von dem Andreas gerade gesprochen hat, in den Shownotes findet ihr alle Links dazu. Und Andreas, ich habe natürlich ein kleines Geschenk auch für dich mitgebracht. Alle meine Gäste bekommen ein Geschenk hier bei Campus Beats und das ist ein O-Ton von Valeska Schober, von deiner Lektorin. Hast du Lust, mal reinzuhören?
Natürlich, sehr gerne. Mal schauen, was sie sagt.
Offbeat.
Ich habe Professor Hacketal vor einiger Zeit angesprochen, nachdem mir seine Expertise an mehreren Stellen aufgefallen war. Ich war der Überzeugung, dass seine Tätigkeit an der Uni und sein unglaubliches Wissen gerade jungen Leuten einen großen Mehrwert für ihr Finanzwissen bieten kann. Zu meiner großen Freude ließ er sich überzeugen, ein Buch zu schreiben. Wir haben dann, vielleicht verständlich für einen Autoren solchen Kalibers, ein paar Schleifen gedreht, bis wirklich alles gepasst hat. Und so sehr ich mir als Lektorin wünsche, dass immer alles nach Plan läuft, kann ich sehr zufrieden sagen, es hat sich total gelohnt. Jede Anpassung hat das Manuskript verbessert und die Leserin erwartet ein absolutes Standardwerk für Menschen, die sich das erste Mal Gedanken über ihre finanzielle Zukunft machen und dafür einen seriösen, aber super lesbaren und verständlichen Ratgeber benötigen. Wenn ich den als Studentin gelesen hätte, würde ich heute sehr davon profitieren. Jetzt schenke ich Ihnen meinen Neffen.
Na, schön. Ja, die gesamte Historie. Stimmt, die hat sie mich angesprochen. Ich habe gesagt, nee, also jetzt noch ein Buch schreiben. Wir haben die App und ich habe meine Forschung, oh nee, es gibt schon so viele Bücher, aber dann ist so der Gedanke in mir gereift und ja. Und tatsächlich war die erste Idee zu dem Buch noch anders und ein Buch schreiben kann ich jedem empfehlen. Man lernt viel über sich selbst und über andere Menschen. Und dann haben wir einige Schleifen gemacht, aber ich bin, das, was sie sagt, auch super happy und ich bin ja auch sehr dankbar, weil wenn man aus dem wissenschaftlichen Betrieb kommt, ich habe zwar gedacht, okay, du schreibst für meinen Neffen oder wie auch immer, aber ich habe viel dazugelernt, wie man so ein Buch schreibt und so, dass es auch dann noch wirklich Struktur hat und überzeugend ist vom Wording und so weiter. Und dass sie es jetzt sagt, ja, jetzt gibt sie den anderen weiter, freut mich natürlich. Aber das werde ich genauso machen, weil ich glaube, mit dem Buch kann man auch anderen Gutes tun.
Ja, also ich glaube auch, es ist nochmal was ganz anderes, ein Buch zu schreiben oder eben die App zu erstellen. Wie viel Nerven hat das Buch gekostet und wie viel Nerven hat die App gekostet? Wenn du einmal so gucken müsstest, was war irgendwie anstrengender oder?
Es waren andere Nerven. Eine App, wie du Zeug sagst, es hat viel mit Technologie zu tun. Und das ist auch so halt meine eigene Kontrolle. Das Schöne an einem Buch ist, es ist vollständig unter meiner Kontrolle. Ich schreibe, ja. Und ich habe die Zahlen. Und das war wesentlich punktueller und intensiver. Also mehr Nerven tatsächlich in einem gewissen Zeitraum. Das Buch gerade am Ende, ja, weil dann kommt die Deadline und sie ist da und dann kommt die Druckfahren und man merkt, ah, das nochmal. Aber das ist wie bei einer Masterarbeit oder Doktorarbeit. Also insofern, das kennen viele Leute vielleicht. Aber hier in dem Sinne, ich möchte was mitteilen. Ich glaube, es ist richtig gut und deswegen will ich auch, dass es nicht nur richtig gut ist, sondern Exzellenz. Und ich hoffe mal, das wird man lesen, dass da wirklich viel Mühe und viel Brain reingelaufen ist. Und deswegen bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
Ja, also es ist viel von deinem Brain reingelaufen. Aber ich muss auch sagen, als ich es gelesen habe, es ist viel von meinem Brain selber reingelaufen, weil die Denkarbeit müssen die Leserinnen und Leser eben selber machen. Also wirklich mal auf sich hinschauen. Und ich konnte auch immer nur so peu à peu ein bisschen was machen. Also auf einmal wäre es auch ein bisschen viel gewesen, ja, weil man so sehr über das Vergangene nachdenkt, auf sein eigenes Konto blickt, auch mal ganz ehrlich ja auch zu sich sein muss. Ne? Wie viel gebe ich denn aus und warum gebe ich gerne dafür Geld aus? Und warum ist an dieser Stelle irgendwas schiefgelaufen? Und ich habe auch, als ich dein Buch gelesen habe in dieser Zeit, für mich eine große Berufsentscheidung getroffen. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich nochmal genauer auf mein Lebenskonzept einfach blicke. Also große Leseempfehlung an dieser Stelle. Natürlich, wie könnte es anders sein? Dein Financial Code, erschienen im Campus Verlag von Andreas Hacketal, den ihr heute hier bei Campus Beats hört. Andreas, als du das Buch geschrieben hast, hast du dich immer irgendwie verkrümelt auf dem Dachboden oder in dein Büro? Warst du im Wald? Wie ist das passiert? Wie ist dieses Buch dann in den Laptop gekommen? Digital.
Lass mal überlegen, ja, und verschiedenes. Also das meiste ist ganz einfache Fleißarbeit, stundenlang vorm Rechner zu sitzen und nachdenken und hin und her. Aber zwischendrin tatsächlich Spaziergänge, Unterhaltungen bis hin zu großen Whiteboards, die Ideen hinzukleben, zu verändern. Ich habe natürlich auch grandiose Hilfe von Friends and Family, aber auch von Journalisten, auch Ghostwritern, die drüber schauen, also weil meinem eigenen Urteil dazu vertrauen wird, viel zu wenig und völlig überheblich. Das heißt, deswegen auch immer wieder umzuwerfen und die verschiedenen Formate, wie man sich das vorstellt. Und das hat mich jetzt nicht überrascht, dass man einfach ganz viel Zeit investieren muss und schreiben und überlegen und links und rechts. Aber das, was du gerade sagtest, das möchte ich nochmal wiederholen, das finde ich so schön. Vielen Dank für diese Einblicke, dass du sagst, du liest es und das muss man sacken lassen. Genauso ist es auch gemeint. Es wäre super schade, wenn man das Buch so durchliest und konsumiert, wie es vielleicht bei anderen sagt, wo man down nickt und sagt, ja, genau, oh ja, okay, aber es bleibt danach wenig hängen. Oder man sagt, ja, das mache ich dann irgendwann mal. Und du sagst, du musst mal stoppen und musst mal gucken auf dein Konto und holst vielleicht tatsächlich mal einen Bleistift raus und machst mal ein paar einfache Rechnungen, dann wäre es genau das Ziel. Und das hatte ich vor Augen, als ich schrieb, nämlich, ich sage, es muss handhabbar sein, Schritt für Schritt, aber es soll einfach viel mehr drin sein, als jetzt nur die Standard-Ideen und Konzepte, sondern ich möchte mich an die Person, einzelne Person richten und vielleicht auch mal ein bisschen lächeln und sagen, ja, stimmt ja, so oder so, aber letztlich, da soll man was mitnehmen. Und wenn das im Ansatz gerichtet, dann würde ich sagen, okay, das fände ich fantastisch. Und dann würde ich sagen, hat sich all die Arbeit, die vor allen Dingen Spaß auch war, natürlich gelohnt.
Dann dazu herzlichen Glückwunsch, hast du geschafft. Achievement in meinen Augen auf jeden Fall. Andreas, die letzten Worte in diesem Podcast gehören auch üblicherweise immer meinem Gast. Und wenn du magst, kannst du gerne noch ein paar Worte an alle, die uns gerade zuhören, dalassen.
Okay, also ich habe beim Schreiben mir überlegt, gibt es eine Analogie? Ja, weil viele Menschen haben Angst vor diesem Thema Finanzen und Expertentum. Ich habe am Anfang gesagt, Mythen, viele Missverständnisse. Ja? Ich finde das Bild wunderbar, des Nichtschwimmers und des Schwimmers. Ich glaube, viele Menschen beim Thema Finanzen empfinden sich als Nichtschwimmer. Ich gehe unter, ich strampel und es passiert nichts und ich weiß gar nicht, wie es geht, wo kann ich mich festhalten. Es ist einfach so viel um mich herum und ich strampel und strampel und strampel. Und man glaubt, durch mehr Strampeln wird's besser. De facto muss ich aber verstehen, wie Schwimmen geht, damit ich oben bleibe und schwimme. Und Schwimmen heißt ja, mit dem Umfeld umzugehen, meinen Körper zu kennen und entsprechend so zu bewegen, sind ganz wenige Grundregeln. Und dann kann ich links und rechts schwimmen. Und das ist aus meiner Sicht ein schönes Bild, was ich versuche einzufangen. Sagen, fang bei dir selbst an, du möchtest schwimmen lernen und schwimmen lernen, muss man erstmal lernen, man muss auch ein bisschen Zeit investieren. Aber wenn man es kann, dann wird man es auch nicht verlernen und man schwimmt oben und lässt sich nicht runterziehen und man strampelt auch nicht mehr. Und ich glaube, da ist wirklich viel drin. Wenn man so über Finanzen denkt, nachdenkt, dann geht auch viel der Angst weg und viel der Panik und sagt, okay, ich möchte schwimmen lernen und dafür gibt es ein paar Grundregeln und ich muss das Ganze verankern für mich systematisch und dann kann ich in diese Richtung schwimmen. Ich werde kein vielleicht Rekordschwimmer, aber ich erreiche mein Ziel, wenn das nicht unrealistisch weit entfernt ist. Ja, und das finde ich ein ganz passendes Schlusswort.
Sagt Dr. Andreas Hacketal. Dein Financial Lifestyle Code heißt sein Buch. Mein Name ist Andrea Peters und euch wird nicht überraschen, dass ich da noch hinzufügen darf, wenn ihr dann schwimmen könnt, dann klappt es auch irgendwann mit dem Segelboot. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, hört gerne in alle anderen Campus Beats Folgen rein. Dann habt ihr einen ganz guten Einblick in mein Leben, in mein Konto und warum das so wichtig auch an dieser Stelle ist, hinzuzufügen. Andreas, danke schön, dass du heute mein Gast warst und so viel Tipps weitergegeben hast, die mich selber, aber sicherlich auch unsere Zuhörenden zum Nachdenken angeregt haben.
Andrea, hat mega Spaß gemacht. Super, danke schön.
Alles Gute, viel Spaß beim Schwimmen. Tschüss.
Danke, tschüss.
Campus Beats.
Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.